Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio, der Podcast mit den absolut interessantesten Menschen am Mikrofon. Und heute darf ich eine junge Dame begrüßen, die eine ganz steile politische Karriere bereits hinter sich hat. Sie ist aktuell die jüngste Nationalrätin vom Kanton Bern, also vom Kanton Bern geschickt. Sie ist eine SVP-Nationalrätin. Und man könnte uns fast vorwerfen, schon wieder die SVP am Mikrofon. Aber es ist halt so, weil im Kanton Bern hat die SVP 8 Sitze im Nationalrat und die FDP hat noch genau einen Sitz. Man kann sich fragen, wie das so weit kommen konnte. Und das sind Themen, die wir unter anderem mit der jüngsten Nationalrätin, die aus dem Kanton Bern stammt, diskutieren wollen. Ich begrüße ganz recht herzlich Katja Riem bei mir am Mikrofon.
Ja, guten Tag, merci für die Einladung.
Katja, du bist im Schnellzugtempo durch die politische Karriere durch. Du hast dich irgendwann aufstellen für einen Grossrat und bist dann wahrscheinlich nicht ganz reingekommen. Hast dann nachher nachrutschen, bist nachher super gewählt worden. Bist aber nur ganz kurz in diesem grossen Rat drin gewesen, weil schon wieder gewählt worden bist in Nationalrat drin. Ist das ein Nachteil, wenn man so im Schnellzugtempo durch alles durchgeht? Braucht es ein bisschen mehr Zeit, um sich wirklich wohlzufühlen, um die Politik ein bisschen zu verstehen und auch die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien zu verstehen? Ist das ein bisschen ein Nachteil? Oder sagst du, nein, eigentlich überhaupt nicht. Das ist cool, ich bin jung und unverdorben. Ich höre gar nicht zu, was die anderen sagen, sondern ich gehe mit frisch gehe ich auf die anderen zu und kann so meine Politik vertreten.
Ja, ich glaube, es ist immer ein Mix von beidem. Einerseits ist die Erfahrung wertvoll in der Politik, wenn man weiss, was ist da alles schon gelaufen, was für Vorstösse hat es schon gegeben in diesem Themenbereich, welche Leute in der Verwaltung kann ich für was fragen. Das ist natürlich ein Vorteil. Gleichzeitig, glaube ich, kann man mit dem jugendlichen Elan gerade so viel rausholen. Es braucht aber immer den Fleiss, egal wie erfahren oder wie jung dabei man ist. Und darum habe ich das Gefühl, ist das gut gegangen. Aber das ist natürlich schon so, es braucht immer wieder Einarbeitungszeit. Und ich habe mir das so lange überlegt, will ich jetzt überhaupt die Kandidatur für den Nationalrat machen? Will ich schon wieder weiter? Weil ich mich richtig wohl anfühlen im Grossen Rat. Ich habe dort eine coole Rolle dürfen, als Leiterin der Baukommission. Und dort war ich daheim, Energiethemen, Raumplanung etc. Das war mein Gebiet gewesen. Und darum habe ich mir schon lange überlegt, ist es jetzt wirklich schon nachher für vielleicht weiter? Und habe mich dann gleich dafür entschieden, weil es natürlich schon eine mega Chance war.
Machst du dich an den ersten Tag im 2023, wo du gewählt worden bist für den Nationalrat, erinnern? Also erstens mal, wo die Wahlresultate draussen waren und dann nachher später, wo du das allererste Mal in den Nationalratssaal reingelaufen bist, hat es ein bisschen Herzpöpperle gegeben?
Ja, definitiv. Also ich glaube, das sind Tage, die man nie vergisst. Der Wahltag sowieso. Ich bin heimgekommen von Bern. Im Rathaus tut man so die Resultate empfangen. Dann waren die Resultate immer noch nicht aus. Bekanntlich ist ja der Kanton Bern nicht so schnell beim Stimmenzählen. Bin dann heimgekommen und daheim hat sogar ein Dreichler-Club noch gewartet. Also das ist schon ein Bild, das man nie vergisst, wenn da so ein Weichhauer voll Leute ist. Und gleichzeitig der erste Tag im Nationalrat war für mich auch speziell gewesen, immer noch der speziellste Tag mit Abstand. Weil als Jüngste darf man ja die Session eröffnen mit einer Rede vor der gesamten Bundesversammlung mit allen 7 Bundesräten. Das ist
also schon noch heftig.
Der Tag, der bleibt,
ja. Schnellzugtempo durch einen Grossrat, durch einen Nationalratssaal rein und dann vor allem das Wort ergreifen. Ja. Ist das gut gegangen?
Ja, also im Nachhinein wäre ich sicher noch mal viel nervöser, weil jetzt, wo man ja die Leute kennt und weiss, wer dahinter steckt und was die für Erfahrung und Lebensgeschichten mitbringen, wäre es noch mal ein anderes Level. Wenn man einfach so reinkommt und gut muss reden, dann hat man vielleicht einen gewissen Bonus. Und also für mich ist es eigentlich, glaube ich, gut aufgegangen, ja. Es geht natürlich mit allen sofort ein Gesprächsthema, um sich vernetzen und reinkommen. Und das war auch cool gewesen und hat mir einen super Start ermöglicht.
Machst du dich besinnen, was der Inhalt ist von deiner Rede?
Ja, selbstverständlich.
Also kannst du uns schnell in 2-3 Worte sagen, was du da gesagt hast?
Ich habe so ein bisschen versucht, zu bewerten, aufzunehmen und habe einen Rebstock mitgenommen, einen kleinen Rebstock mit drinnen.
Jetzt müssen wir noch schnell sagen, wieso du einen Rebstock mitnimmst, oder? Du hast nämlich etwas mit dem zu tun.
Ja, genau. Ich bin Winzerin, komme aus einer Weichauerei, einem Familienbetrieb im Aaretal. Und darum habe ich einen Rebstock mitgenommen und versucht zu erinnern an die legendäre Rede von Adolf Oggi vor dem Lötschbergtunnel mit seiner Tanne und den drei Ästen und habe ein bisschen die Rhetorik versucht aufzunehmen. Auch mit den drei Ästen habe ich natürlich auf die wichtigen aktuelle Punkte der Politik verwiesen, wie die Eigenständigkeit der Schweiz ist ein Ast, gewesen, die Innovation, die Schweizer Innovationsgeist ein Ast. So habe ich versucht, zu referenzieren und zu erzählen.
Hat er das nachher Applaus gegeben?
Tatsächlich, ja.
Wie wird überhaupt applaudiert zwischendurch? Man sieht, also ja, im Ausland sieht man es sehr oft, oder? Vor allem im englischen Parlament ist das unglaublich. Dort tut man buhen und klatschen und schreien und lachen und alles zusammen passiert dort. Man hört manchmal, wo am Mikrofon ist, hört man gar nicht. Das sind wir eigentlich im Nationalrat sind wir das nicht so gewöhnt, oder?
Ja, genau. Also es ist schon eher selten, dass Emotionen reinspielen. Schon, es gibt ab und zu, dass mal jemand etwas vorruft oder sagt, jetzt solltest du mal zum Schluss kommen oder so. Das gibt es ab und zu, ist aber nicht gern gesehen oder gar nicht unsere Art und Weise. Ich finde das grundsätzlich auch gut, wobei manchmal es gehören halt Emotionen auch zur Politik.
Der Ständerat und der Nationalrat sind ja völlig anders. Also im Ständerat geht es ja sehr gesittet zu und her. Die sitzen, glaube ich, auch während dem, dass sie reden.
Genau, ja.
Also im Ständerat tun sie sitzen, das ist noch interessant,
stimmt,
oder?
Stimmt eigentlich, ja.
Und im Nationalrat tun sie stehen oder gehen sie führen. Es sind auch ein bisschen mehr, sie haben 200 im Nationalrat. Mhm. Und wie ist das, wo du das erste Mal ans Mikrofon nachher bist gegangen, wo du eben gewählt bist? Also jetzt nicht am ersten Tag, wo du das eröffnet hast, sondern wo du das erste Mal ein Anliegen vertreten hast.
Ja, es ist sicher jetzt im Vergleich zum Grossrat im Kanton so ein bisschen andere Stimmung. Im Grossrat lebt es enorm noch von der Debatte im Saal. Auch derzeit Meinungen vorbesprochen in den Fraktionen, in den Kommissionen etc. Aber gleich, man kann noch ein bisschen mit dem spielen, man kann sich wie einwählen und dann vorher reden, nach einer Liste. Und hat auch ein bisschen mehr Freiheiten beim Reden. Und im Nationalrat ist das halt ein sehr klar reguliertes Verfahren, wer wenn wie lange redet. Und ist auch eigentlich wirklich alles vorab geklärt vor der Debatte im Saal. Darum ist es dann schon ein bisschen speziell, wenn man zuerst mal vorne steht und redet und wirklich fast niemand zulässt. Und man weiss, man macht es vor allem auch für das Protokoll, was nicht unwichtig ist, aber halt im Momentum dann schon ein bisschen speziell. Ja, jetzt halt, wenn man nicht den direkten Vergleich zum Grossrat.
Aber dann könnte man den Nationalrat abschaffen, indem man einfach nur noch voraus alles diskutiert und dann tut man irgendwie digital das bestätigen oder halt nicht und dann ist die Sache eigentlich erledigt. Also ist das fast ein bisschen eine verrückte Geschichte für jeden, der muss führen und keiner lässt ihm zu.
Ja, ich würde es nicht so anreden. Ich habe die Diskussionen auch viel mit Besuchergruppen, die vorbeikommen und oben auf der Zuschauertribüne zuhören und sagen, ja, da hört ja niemand zu. Es ist mega Geschnurr im Saal und alle sind im Computer, lesen Zeitung oder im schlimmsten Fall spielen sie irgendein Game. Das kann ja nicht sein. Das verstehe ich schon. Finde ich auch schwierig zu akzeptieren, wenn man von außen zuschaut. Man muss aber auch sehen, das, was gesagt wird im Saal, ist halt einfach der Transport vom Inhalt von der Kommissionen an die Öffentlichkeit. Und das ist nicht unrelevant, weil es ist auch wichtig, dass alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger draußen nachvollziehen können, wer hat welche Haltung, wieso oder wie ist man auf die Ideen gekommen oder wie ist die Debatte abgelaufen. Das muss man irgendwie nachvollziehen können. Und darum ist der Inhalt nicht unwichtig. Und er gerade für die Verwaltung, die aus den Gesetzen, die wir machen, müssen Verordnungen schreiben, die müssen auch wissen, was haben wir dabei überlegt. Also was steckt da hinter diesem Artikel? Weil man kann ja, wie man weiss, von 100 Juristen auf 100 verschiedene Arten interpretieren. Und darum ist es schon wichtig, dass man den Inhalt klar nochmal dokumentiert. Manchmal vielleicht auch mit einer Zwischenfrage noch klarer sagt, was ist jetzt der Hintergrund. Und ja, darum hat es halt gleich eine gewisse Relevanz.
Du hast einen eigenen Betrieb mit deiner Familie zusammen. Du bist im Grossrat gewesen, du bist im Nationalrat. Und wir Bürger sind zum Teil sehr, sehr weit weg von der Politik. Jetzt, wenn du selber in deinem Betrieb bist, dann spürst du die Politik direkt. Oder? Jetzt hast du plötzlich gewisse Vorschriften als Winzerin, wie viel Alkohol darf dort überhaupt drin sein und darf das auch noch ein bisschen urtrüb sein oder darf das nicht sein, etc. Wie schaust du selber die Problematik an, dass sich die Politik, die Gesetze, die Verordnungen immer wie stärker distanzieren vom Alltag, vom Bürger? Und der eigentlich meint, er macht etwas Gescheites und dann macht er eigentlich etwas Dummes, weil es irgendeine Verordnung gibt, die sagt, das darfst du gar nicht machen.
Ja, das ist ein Riesenproblem. Also ich sehe genau das eigentlich als meine Aufgabe, als Milizpolitikerin, die auch noch in einem KMU arbeitet und all die Auswirkungen von diesen Bürokratiemonster täglich muss miterleben, da ein bisschen mehr Realität reinzubringen. Was bringt tatsächlich am Schluss etwas und was ist jetzt wirklich einfach nur ein Zusatzaufwand? Vielleicht ein kleines Beispiel. Wir haben ein Kuvert geschickt bekommen, wo wir haben müssen angeben mussten, wie unser Lastwagen, wenn wo unterwegs war. Und da ist eine Referenzwoche ausgewählt worden, und die war genau die Weihnachtswoche, wo wahrscheinlich die meisten Lastwagen nicht so wahnsinnig unterwegs waren. Und ja, das Kuvert aufgetaucht. Ich dachte, ja, 15 Seiten Dokument, die man ausfüllen muss für eine Woche, wo der Lastwagen einfach ist umgestanden. Ich weiss ja nicht, wie sinnvoll jetzt die Erhebung hier ist. Ja, so Sachen einfach.
Gibt es denn auch von dir manchmal so ein bisschen bürgerlichen Protest? Wäre jetzt das zum Beispiel eine Variante gewesen, wo du das Kuvert ungeöffnet wieder zurückgeschickt hättest und gesagt, tut euch zuerst mal eure Gripsmühle an und dann könnt ihr es wieder schicken nachher?
Definitiv, ja. Also wir haben es dreimal zurückgeschickt, bis wir schlussendlich den haben ausgefüllt. Es ist ja, definitiv mein Alltag. Versuchen gegen das anzuhalten, eine wachsende Bürokratiestadt. Wir sehen es ja jetzt in den Ländern rundherum, die EU, wie sie dran kaputt gehen. Amerika, die versucht jetzt die Kurve zu kriegen mit dem Elon Musk, der sie aufräumen. Manchmal wünschte ich mir auch einen kleinen Elon Musk für die Schweiz.
Einen gewissen Einfluss wird das schon haben, denke ich. Also, wir sehen ja jetzt in Europa, dass plötzlich die Schuldenwirtschaft massiv getrieben wird, damit man die Armee aufrüsten kann, das, was man 20 Jahre lang nicht gemacht hat. Mhm. Die Schweiz ist dann fast so ein wie ein Wurmfortsatz und sagt plötzlich, das müssen wir auch machen. Und bei all diesen Geldern, die gesprochen werden, frage ich mich immer wieder mal, wer kommt eigentlich das Geld über? Also jetzt geht es ja in Deutschland geht's ja beispielsweise um eine Billion. Also 500 Milliarden für die Armee und 500 Milliarden für die Infrastruktur. Und dort davon kommen 100 Milliarden kommen die Grünen über, damit sie auch noch etwas haben. Also wer verteilt das Geld nachher letztendlich? Oder? Die haben im Kanton Bern die Energie Initiative oder das Energiegesetz habt ihr angenommen. Mhm. Im Nachbarkanton, im Kanton Solothurn, waren die Leute etwas intelligenter als im Kanton Bern. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht böse Briefe über da. und die haben das abgelehnt. Der Grund ist, weil dahinter gestanden ist, könnte, sollte, vielleicht, eventuell, nach dem Motto, wenn du brav bist, kommst du über, wenn nicht brav bist, kommst du nicht über. Und die im Kanton Solothurn haben gesagt, wir verstehen das Energiegesetz nicht. Die Regierung hat es verstanden. Das Parlament hat es verstanden, der Hauseigentümerverband hat es verstanden, der Gewerbeverband hat es verstanden, alle haben es verstanden, nur die Bevölkerung nicht. Und die Bevölkerung hat nachher mit 65% das Ding abgelehnt, völlig zu Recht, weil sie gesagt hat, ja, es ist ja völlig unklar, wer, wie, was, wo. Oder? Das ist gar kein Gesetz, das ist einfach Blabla. Oder? Und, aber der Kanton Bern hat das angenommen. Mhm. Jetzt müssen wir eure Bürger noch etwas erziehen, damit die das etwas näher anschauen, damit sie nicht noch stärker in den Formalismus eigentlich reinlaufen?
Ja, ich glaube, es hat auch etwas mit Mut zu tun, manchmal, oder mit Offenheit, wieder mal ein Gesetz einfach abzulehnen oder zu sagen, hey, da hat er jetzt einfach nicht gut geschafft. Es ist bei uns leider ein bisschen in einer anderen Zeit gekommen, das Energiegesetz. In einer Zeit, in der es noch nicht so Trend war, so Sachen abzulehnen. Ist es heute auch noch nicht unbedingt, aber man kommt ihm wieder ein bisschen näher. Es kommt eben wieder ein bisschen mehr Realität auf den Boden. Und ja, ich wünschte mir, man hätte es im Kanton Bern auch abgelehnt.
Also ich kann dir ein Beispiel machen. Wir haben hier in dem Gebäude, wo wir jetzt das Studio haben, wir müssen die Heizung ersetzen. Also auf Knall auf Fall ist eine Gasheizung kaputt gegangen. Und dann musste man sofort reagieren, weil man Angst hatte, wenn das neue Energiegesetz angenommen wird, dass man die Gasheizung gar nicht mehr ersetzen darf. Also man hat mega Gas gegeben, damit man es können. Aber dann hat man nachher nachträglich gesehen, die Formalismen, das ist unglaublich. Also es war ein Gaskessel, ein kleiner Gaskessel, der durch einen anderen kleinen Gaskessel, der sogar wenige Kilowattstunden hatte, ersetzt hat. Und dann ist es losgegangen. Dann hat es geheißen, jetzt müsst ihr nachträglich eine Baubewilligung eingeben. Also von dem 100-Kilowattstunden-Kessel auf einen 50-Kilowattstunden-Kessel. Und zwar mit Plänen 1 zu 50, 1 zu 200 und 1 zu 100. Also ich meinte, wir erfinden den Eiffelturm neu. Erfinden. Und dann war aber nicht fertig, weil man nachher einen kleineren Kessel rein hat, mit weniger Energie. Hat die Gemeinde nachher sogar eine Abklärung machen bei einem Ingenieurbüro. Können die überhaupt mit dem kleineren Kessel das Haus heizen? Okay, ja. Naja, also letztendlich haben wahrscheinlich Formalisierung hat wahrscheinlich gleich viel gekostet wie die neue Heizung.
Ja, es ist Bevormundung, oder? Als wäre dir nicht mündig, den Entscheid selber zu treffen und es abzuwägen.
Aber es sind ja nur Beispiele. Also das sind Beispiele, wo man als Bürger daran hergerotet. Und dann muss man einfach sich an Grind legen und sagen, sorry, so geht es einfach nicht. Und jetzt einfach die direkte Frage an dich. Was machst du, damit das endlich hört?
Ja, es ist immer wieder im Kleinen. Also vielleicht 2-3 Beispiele. So eine unsägliche Geschichte bei uns, bei mir, ist die Deklaration auf der Etikette. Jedes Detail rein, muss man die machen. Die EU hat jetzt per 1.1.25 ein Gesetz, nein, 24 sogar schon, ein Gesetz eingeführt, das sagt, es muss Nährwerttabellen auf der Weinflasche, also Kalorienangaben, Proteine etc., müssen auf der Weinflasche neu deklariert werden. Man kann das natürlich auch, wie modern, wie wir sind, mit einem QR-Code, der ja so schön aussieht auf einer Flasche Wein. Kann man das deklarieren und das hat man für die Schweiz einfach jetzt übernehmen. Das ist irgendwo im Nachhang von der Bilateralen sowieso schon geklärt gewesen. Also hat man das einfach in Gang gegeben. Wir haben uns dagegen gewehrt, zum Glück erfolgreich gewehrt auf Kommissionsebene schon. Und vielleicht eine grössere Geschichte, die wir im Moment dran sind, sind Gewässerschutzthemen, wo man absolut in einem Ökologisierungswahn hat Regeln aufgestellt und Monitoring hat aufgebaut, das echt gar niemand mehr erfüllen kann. Auch dort braucht es einfach ein bisschen mehr Realität und ein bisschen nachvollziehbarere Prozesse und auch vergleichbare Resultate. Und darum sind wir dort im Moment gerade dran am Arbeiten, dass wir ein bisschen wieder auf den Boden kommen. Aber es ist halt ein kleiner Ort. Und die grösseren Wege sind sicher die, indem wir uns versuchen zu wehren gegen mehr Bürokratie aus der EU. Das sind dann auch die grösseren Linien, die wir uns daran versuchen zu halten.
Du hast vorhin den Gewässerschutz erwähnt, da seid ihr dran, genau. mit eurem Bundesrat Rösti über den Gewässerschutz zu reden. Und man will ja, es gibt irgendeine Einheit, 10%, die muss nachgewiesen werden und dann ist das Problem. Und das will man jetzt auf 20% aufdrehen. Also da macht ihr schon ein bisschen Techtelmechtel mit euch im Bundesrat und gerade du, der die Bauern vertrittst, natürlich, du bist wieder eine mehr, die Bauern vertritt, oder? Wir haben in der Schweiz ja langsam das Gefühl, es sind ja nur noch Bauern alles zusammen. Yeah. Und Wasser, das ist halt schon noch etwas, weißt, wo wir Bürger schon wollen, wenn wir den Hahn aufdrehen, dass wir auch noch trinken können. Oder? Mm-hmm. Und wenn ihr das jetzt hier davon verwässern im eigentlichen Sinn oder vergiften im eigentlichen Sinn, das aufschrauben, haben wir Bürger natürlich nicht unbedingt so wahnsinnig Freude.
Ja, das ist irgendwo verständlich. Ich wollte auch super Wasser aus dem Hahn rauslassen, keine Frage. Man muss aber einfach eine gewisse Interessenabwägung durchführen, weil man will ja auch gesunde und saubere Lebensmittel. Die kommen bevorzugt aus der Schweiz. Der Bundesrat hat zum Beispiel in seiner Strategie für die Agrarpolitik gesagt, wir wollen bis 2050 einen Selbstversorgungsgrad von 50% halten. Und wir wollen eine Effizienzsteigerung der Landwirtschaft um nochmal von heute bis 2050 50%. Das ist eine rechte Batterie, die da gefordert wird. Die tut die Schweizer Landwirtschaft gerne erfüllen, aber wir brauchen einfach Rahmenbedingungen, wo das noch möglich ist. Und wenn wir nie mehr irgendetwas dürfen schützen, unsere Pflanzen und Tiere nicht mehr anständig können schützen, dann können wir es auch nicht mehr nutzen. Dann gibt es halt einfach am Schluss keinen Ertrag mehr.
Das ist paradox in diesem Fall. Genau. Das eine Gesetz oder der eine Wunsch sagt, doppelt so viel produzieren und der andere sagt, du musst aber halb so viel in Boden hineinlassen.
Genau, es ist also ein völliger Zielkonflikt und niemand mehr findet Interessenabwägung statt im Moment. Oder? Wie man heute drauf ist, versucht man einfach überall alle Gesetze irgendwie zu erfüllen. Und für die Umweltthemen gibt es halt sehr laute und sehr reiche Anwälte namens Umweltverbände. Und auf unserer Seite gibt es halt einfach weniger Leute, die dafür schauen. Da kann die Bauernlobby noch so stark sein. Ich meine, es ist ja Shishi. Wir reden von 20% anstatt 10% auf einer Ebene, wo nur das Monitoring angeht und nicht mal der Schutz. Also wir reden da nur von Überprüfung vom Schutz, wo wir ein bisschen etwas anpassen und schon gibt es so ein riesen Tamtam mit grossem NZZ-Artikel und grosser Panik.
Bei mir am Mikrofon ist Katja Riem, Nationalrätin vom Kanton Bern, im Jahrgang 1996. Also ich werde den Jahrgang noch mal wiederholen, damit ihr seht, wie jung das Katja Riem ist, die hier ganz aktiv mit politisiert. Katja, du hast eine Matur gemacht. Du hast eigentlich wahrscheinlich irgendeinen Beruf machen, der akademisch ist. Und hast dich nachher entschieden, nach der Matur zuerst mal eine Lehre zu machen.
Genau.
Und dann bist du Winzerin geworden. Du bist zwangsläufig, weil du ja einen Betrieb daheim hast, wo es 24 Stunden rund pro Tag um Wein geht. Hast du das auch gelernt? Und haben die Eltern gesagt, du Katja, mach mal etwas Anständiges, bevor du einfach nur noch intellektuell wirst?
Sie haben es nicht so gesagt, aber sie haben mir natürlich schon die Werte mit auf den Weg gegeben. Ja, also ich habe das immer gemacht, wie man bei uns sagt, Matur, und ich mich nie mehr, ganz klar. Ich habe es dann durchgezogen, als ich angefangen habe, aber ich empfehle das auch niemandem. Die Matur ist nur für die eine Lösung, die genau wissen, ich will den akademischen Weg gehen, ich will Ärztin werden, ich will Anwalt werden oder irgendwo ein fixer Plan schon um ist. Für alle anderen ist von mir aus gesehen Berufslehre immer der bessere Weg. Man lernt in einem Team arbeiten, mit Jung und Alt. Man lernt Wertschöpfung hoffentlich generieren. Man lernt pünktlich sein, mit Geld umgehen etc. Es gibt ganz viele Werte, die man in einer Berufslehre mitbekommt, die man in einem Gymnasium nie mit auf den Weg bekommt, nie in dieser Art. Und wir haben ja so ein geniales Berufsbildungssystem oder allgemein Ausbildungssystem, dass man nach einer Lehre sehr wohl, noch sehr gut und sehr erfolgreich eine akademische Karriere eingehen kann.
Könntest du jetzt hier am Mikrofon gleich argumentieren, wenn du die Matur nicht gemacht hättest? Oder? Du musst ja, damit du eine Matur machen musst, eine gewisse Allgemeinbildung mitbringen. Mhm. Du kümmerst dich um Physik und du kümmerst dich um Chemie und Mathematik, aber auch um Sprachen und um Geschichte. Und du gehst auch noch vielleicht handwerklich etwas zeichnen oder so. Also, es ist ja schon eine Bildung, die dir jetzt wahrscheinlich mitgeholfen hat, dass wenn du ans Mikrofon herstehst, sei es jetzt bei Aktiv Radio oder im Nationalrat, dass da, wenn wir sagen, etwas Gescheites rauskommt.
Also handwerklich habe ich grosszügig vermisst im Gym. Da haben wir gar nichts davon mitbekommen. Ich war vor einer Zeit einmal wieder bei der Klasse. Dort habe ich Linkswellen, Bonzenquellen auf 3 Computerkleber gesehen. Antifa-Kleber auf etwa 6 Computer. Hinter im Zimmer ist ein grosses Plakat gehangen für so eine LGBTQ-Ausstellung im Kunstmuseum. Ich weiss jetzt nicht, ob man da die bürgerlichen Werte noch mit auf den Weg bekommt und bürgerlich lehrt argumentieren in diesem Gimmer. Man lernt sicher schon debattieren, wenn man schon mit dieser Grundhaltung dorthin kommt, weil man sich einfach tagtäglich wehren muss. Aber die grossen Debattierkünste bekommt man im Gymnasium sicher nicht mit auf den Weg und auch nicht das Spektrum an Werten, das wir in der Schweiz haben. Man lernt sicher Allgemeinbildung, bekommt man etwas mit auf den Weg. Man lernt mit Quellen umgehen, man lernt lesen, schreiben in allen Facetten, aber sicher nicht mehr so wie auch schon. Und ich bin nicht sicher, ob diese Sachen nicht gerade so gut in der Berufslehre können übermittelt werden, wo man eben halt vielleicht noch einen breiteren Horizont mit auf den Weg bekommt.
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Lehrlinge halt sehr oft heute zu KI greifen. Oder? Wenn sie irgendetwas machen müssen, dann fragen sie Microsoft KI oder Google KI oder OpenAI und liefern das nachher ab. Und einer, der das gewöhnt ist, der merkt nach dem dritten Satz, er hat das gar nicht selber gemacht, er hat KI gebraucht. Und dann tut man eine KI verbieten und dann sagt man, jetzt schreibst du das selber. Und dann kommt so verkorkste deutsche Sprache daher. Dann sagt er, das können wir dem Kunden gar nicht rauslassen, das geht gar nicht. Mhm. Also, ich habe jetzt so das Gefühl, dass in der Lehre und in der Schule, vielleicht in der Primarschule bis zur Lehre geht, man vor allem für die deutsche Sprache viel zu wenig pflegt. Und dass die Lehrerschaft viel zu wenig verlangt. Oder? Dass sie sagen, ja, Hansli, das ist schon gut, was du da geschrieben hast, das kommt schon gut. Und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass ein riesengroßes Manko in der deutschen Sprache und auch in der Zusammenhang nachher, weißt du, dass ein Satz der andere ergibt, dass nicht der zweite Satz am ersten Satz widerspricht, mhm, eine gewisse vernünftige Basis. Und dort hat dir sicher als Gymnasium-Kirchenfeld schon geholfen, oder?
Ja, aber es kann natürlich nicht sein, dass man das im Gymnasium lernt, oder? Also es kann ja nicht sein, dass man ein Kind 9 Jahre in die Schule schickt und es kann am Schluss nicht mal 2 zusammenhängende Sätze schreiben. Da haben wir irgendein gröberes Problem im Bildungssystem. Und es kann ja nicht sein, dass alle neue Gymnasien müssen, dass wir das noch ausbessern können. Das ist doch einfach nicht das Ziel von der Art und Weise, wie wir Bildung in der Schweiz verstehen. Also wir müssen unbedingt Verbesserungen haben, schon in der obligatorischen Schulzeit. Das ist ein Problem, das ich mich im Moment recht umfassend versuche, damit auseinanderzusetzen, weil ich in der Bildungskommission bin und diverse Hürden gesehen. Wir haben schon im Kanton das Thema versucht, vermehrt anzugehen. Dort hat es immer geheißen, dort ist der Bund zuständig. Das wird in EDK geregelt. Das ist die Konferenz der Erziehungsdirektoren. von den Kantonalen. Und jetzt bin ich im Nationalrat, wir stellen die gleichen Fragen und es wird uns gesagt, das ist alles auf kantonaler Ebene geregelt. Also irgendwo gibt es dort so eine Schattenmacht, die wir müssen versuchen aufzubrechen und hinter die Prozesse zu kommen, weil wir haben offensichtlich ein Problem, dass ein Neunteler nicht mehr zwei Sätze aneinander reihen und dass wir das im Gymnasium müssen korrigieren, wie ihr es jetzt gut dargestellt habt. Und das kann irgendwie nicht sein.
Also da kann ich einfach das nachvollziehen und ich hoffe, du wirst gehört, weil fachtechnisch ist noch interessant. Also, wir sind im Informatikbereich tätig, also die jungen Leute sind fachtechnisch echt gut. Sie sind vielleicht ein bisschen zu wenig. Die Informatik ist wie ein Cremeschnitt. Man muss durch jede Schicht durch, damit etwas vernünftig kommt. Und wenn du beim Zuckerguss anfährst, dann kannst du das Problem einfach nicht lösen. Oder? Das muss man noch lernen. Aber das ist ja die Lehre eigentlich da. Aber wenn die deutsche Sprache nicht vorhanden ist, ist es Wahnsinn. Das ist schwierig. Und das hat nicht nur zu tun mit Leuten, die nicht deutschsprachig sind, sondern die Migrationscharakter hinter sich haben. Aber das ist ein Problem, das man wirklich schweizweit angehen muss. Und das ist halt kantonal geregelt. Da kannst du als Nationalrätin fast nichts machen dagegen.
Ja, eben, das sind genau so die Strukturen, wo man muss hinschauen muss, welche Fragen können wir übergreifend klären oder mit gezielten Vorstössen im Kanton wieder aufgelesen. Und welche tut man im Detail regeln etc. Das ist sicher nicht ganz so einfach.
Braucht es halt wieder ein bisschen mehr Frontalunterricht? Also, wo einer hersteht und nachher macht er eine Probe und dann gibt es eine Noten und Schluss und fertig. Oder? Und wenn er schlechte Noten hat, hat er halt ein Problem. Oder?
Das würde ich jetzt so nicht behaupten.
Nein?
Ich würde dann behaupten, es braucht klare Leistungsüberprüfungen. Ja, ein Test, den man herhockt und muss schreiben ohne Computer nebendran, der gewisse Grundanforderungen überprüft, wo einen gewissen Leistungsstandort voraussetzt, das würde ich schon behaupten. Die Methode, wie man dort herkommt, ich glaube, da hat man heute wirklich coole Sachen, die man darf ausprobieren und darf zur Hand nehmen.
Also irgendeine Mischform.
Genau.
Also auf die Schülerei gehen, individuell, das würdest du unterstützen weiterhin, aber nachher die Überprüfung machen und halt doch relativ einen harten Entscheid fällen und sagen, das ist gut gewesen oder das ist halt nicht gut gewesen, oder?
Ja, genau, da sind wir uns einig.
Oder wenn man nur ein persönliches Leistungsziel definiert und das ist schon auf einem extrem tiefen Niveau und er bringt das her und erfüllt das tiefe Niveau, dann ist eigentlich auch niemandem geholfen.
Ja, man muss auch schauen, wo die Leute herkommen. Also sie müssen ja irgendwie für die Wirtschaft einschätzbar werden. Welchem kann ich mehr Lohn geben, welchem weniger? Was komme ich da über? Was für eine Ausbildung, was für ein Know-how oder auch nicht? Was muss ich selber noch korrigieren im Unternehmen oder auch nicht? Aber ich muss es können einschätzen. Und heute kann man nicht mal mehr das. Und da müssen wir unbedingt wieder klare Linien haben.
Was ist eine Winzerin? Du hast eben die Berufslehre gemacht nach der Matur. Winzerin. Was macht eine Winzerin?
Das ist der schönste Beruf, was es gibt auf der Welt.
Es muss fast so sein. Du hast ein Lächeln auf dem Gesicht. Also, aber erzähl uns schnell, was eine Winzerin macht.
Ja, also der Winzerberuf ist sehr vielfältig. Es startet im Rebberg mit Pflanzen an sich. Von Bodenkunden, die man muss verstehen, zum Rebstock, den man pflegt das ganze Jahr. Man tut einen Rebstock über 30 Mal im Jahr irgendwie pflegen mit einem Schnitt oder mit einer Pflanzenschutzmittelbehandlung. Tut man da umsorgen, dann hat man Trauben im Herbst. Man nimmt die Kauer, man lernt auch mit denen weiterverarbeiten, man muss chemische Prozesse kennen und man kann dort auch kreativ sein, an dem Wein arbeiten und schlussendlich hat man das Produkt in der Flasche, man kann noch ein Etikett drauf tun, wo man auch wieder gestalten darf, kreativ kann sein. Und was das Schönste ist im Winzerberuf ist, sehr häufig tut man den Wein direkt verkaufen, einem Konsument, einer Konsumentin, und man kann auch hinter diesem Produkt stehen, weil man den ganzen Weg kennt. Man kann es gut anpreisen, man kann den Preis selber setzen und ist selber auch am Markt tätig. Das ist so ein bisschen der Unterschied zur sonstigen Landwirtschaft. Wir haben ja noch Ackerbaubetriebe bei uns daheim. Wir produzieren zum Beispiel Getreide, das liefert man einfach in Land ab und dann wartet man, bis das Geld kommt. Am Preis kann man nicht wirklich mitschaffen und das ist halt das Schöne als Winzerin. Ich habe wirklich den ganzen Prozess von ganz am Anfang bis ganz am Schluss.
Kann man in der Schweiz als Winzer leben?
Man kann, ja. Es ist sicher nicht ganz einfach. So marktmässig, wir produzieren 35% vom Schweizer Konsum mit Schweizer Wein. Mehr gibt es gar nicht. Exportiert wird aus der Schweiz nicht mal 1%. Also wir erfüllen einfach Schweizer Kriterien, aber der Druck ist natürlich gross mit ausländischen Weinen, wo mit einem kleinen Zoll, aber nicht einem höheren, eigentlich fast zollfrei in die Schweiz hineinkommt. Das muss nicht schlecht sein, dass wir da keinen Protektionismus haben. Im Gegenteil, das fordert die Branche, gut zu sein und besser zu werden. Aber das gibt natürlich gewisse Herausforderungen, die man damit zu Schlag kommen muss. Aber wenn man das gut macht, dann kann man sehr wohl davon leben.
Ich habe sehr gerne Wein, die schwer sind, also irgendwie 14% oder 15% Alkohol, so richtig schön, was so abträufelt nachher im Glas, das Glycerin. Mhm. Und ich habe gerne blumige, also kräftige Wein. Mhm. Kann man das in der Schweiz überhaupt produzieren oder muss man da nach Spanien, Italien, Frankreich gehen?
Also so einen richtig schweren Tempranillo mit 16 Volumenprozent schon fast, das bringen wir in der Schweiz nicht her. Da haben wir zu wenig warmes Klima und zu wenig passendes Klima, dass die Sorten reif werden. Aber immer wie mehr kommen wir auch an die kräftigeren Produkte her, mit verschiedenen Sachen, die man ausprobiert und auch dank dem Klimawandel, der uns auch ein bisschen mehr Zucker liefert.
Was für Trauben dürft ihr verarbeiten?
Alles Mögliche. Wir haben in unserem Angebot fast 400 verschiedene Produkte. Wir haben auch italienische, spanische, französische Weine, die wir handeln. Also bei uns findet man alles.
Und wie gross ist der Anteil von der Eigenproduktion?
Um die 60-70%.
Also mehrheitlich?
Ja.
Was ist, wenn der Jahrgang schlecht ist, was macht ihr? Dann wird daheim nur noch Servola gegessen.
Ja, das ist so eine lustige Frage, weil ich glaube, ich habe noch nie einen Winzer gehört, der gesagt hat, das ist jetzt wirklich ein schlechter Jahrgang. Also das 24 ist ein schlechter Jahrgang, aber wie wir so gerne sagen, es hat nicht so viel gegeben, dafür sehr gutes Material.
Also rein werbetechnisch sagen Sie das, oder?
Ja, nein, also es war ein herausforderndes Jahr.
Was hat das 24 denn für Projekte? Viel Wasser und wenig Sonne.
Genau, also es hat ja wirklich den ganzen Frühling durchgeregnet bis hier im Juni rein. Das ist die heikle Periode pflanzenschutzmässig, wo man eben mit den heutigen Wirkstoffen, die wir noch zur Verfügung haben, nicht mehr genug hat können schützen. Und dann haben wir noch Hagel gehabt, wir haben Frosch gehabt, also das volle Programm. Und es hat leider nicht so viel Trauben gegeben. Und die sie kamen, waren zum Teil besser, zum Teil schlechter. Man kann zum Glück im Keller etwas korrigieren. Und ich finde, jetzt haben wir Top-Produkte parat, aber das ist nicht ganz einfach.
Darf man ein bisschen Zucker reingehen?
Man darf auf Zucker nur vor der Gärung und nur um 2 Öchsli. Ein Öchsli ist 1 Gramm Zucker pro Liter. Das ist also wirklich nicht so viel, wo man da Spielraum hat. Es wird sehr streng überprüft, wie Handelskontrolle kommt in unseren Keller eine ganze Woche. Ich kann schauen, ob wir alles richtig machen. Die schauen sogar noch in die Buchhaltung rein, ob man nichts bescheisst. Von dem her, man darf etwas, aber der Spielraum ist sehr klein.
Was ist das für Zucker? Ist das gehst du in Coop Zucker kaufen?
Arbergersonne, wie man so
sagt. Arbergersonne und geht das drin?
Ja, also das wird eingearbeitet, aber ja, das ist ganz normaler Handelszucker.
Genau. Also eigentlich ist das nichts Problematisches, weil es ist ein Naturprodukt.
Absolut.
Ein Naturprodukt kommt zum Naturprodukt, aber es hat einen schlechten Namen, glaube ich, die Aufzuckerung.
Ja, genau. Also mit der Aufzuckerung bringt man jetzt nicht irgendwie einen komplett neuen Wein her. Die Trauben müssen super und gut sein am Anfang schon, sonst bringt man einfach nichts Gutes daraus raus. Was man kann, ist ein bisschen im Gehalt arbeiten, weil Zucker wird ja schlussendlich Alkohol und Alkohol ist ein Geschmacksträger. Und dann kann man etwas korrigieren. Aber es ist minim. Oder? Wir wollen eigentlich Trauben im Keller mit Rotweintrauben mit so 90 bis 100 Öchsli. Und ob ich da noch 2 Öchsli auf Zucker oder nicht, das macht das Braten wirklich nicht fies.
Wenn jetzt ein Jahrgang schlecht ist und ihr habt treue Kunden, lasse ich die ein bisschen im Stich? Oder kommen die gleich und sagen, okay, es macht jetzt nichts, es ist halt mal ein Jahrgang, der nicht ganz so toll ist?
Ja, dort kommt dann das Geschäftshändchen zum Zug. Oder? Kann man in einem guten Jahr ein bisschen aufstocken, wo man ein schlechteres Jahr kann überbrücken kann.
Also finanziell aufstocken oder
nein, mit Wein? Wein ist ja zum Glück sehr lagerbar. Oder? Also, da hat man natürlich einen gewissen Spielraum, aber es braucht doch ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Händchen und vor allem gute Partner, wo man sich darauf verlassen kann, die vielleicht in einem schlechten Jahr ein bisschen mehr Trauben oder Saft liefern und in einem guten Jahr ein bisschen weniger Anteil von ihrer Gesamtern. Und so kann man es mit geschicktem Händchen überbrücken. Aber da bin ich auch noch kein Profi, da bin ich froh, sind meine Eltern noch voll im Geschäft.
Du bist nicht nur Winzerin, sondern du bist auch noch Landwirtin. Mhm. Du hast nämlich nochmal eine Lehre angehängt als Landwirtin. Warum hast du das gemacht? Ich meine, jetzt hast du eine Matur gehabt, du bist Winzerin, die hat einen Betrieb daheim. Du hast schon mit 14 angefangen zu politisieren. Das reicht doch. Jetzt hast du aber noch schnell den Landwirt angehängt.
Ja, ich hatte das Ziel, dann einen Schritt weiter zu gehen und Agronomie zu studieren. An der Fachhochschule, das war für mich wichtig, der Praxisbezug muss herum sein. Aber gewusst, in der Schweiz, in der Schweizer Landwirtschaft, ist Tierhaltung ein sehr wichtiger Part, gerade die Kühe. Oder? Also wir sind ein cooles Grasland hier. Und wenn man Agronomie studieren will in der Schweiz, ist man sicher gut dran, wenn man das auch in der Praxis sieht, mal eine Kuh milcht, mal mit Kühen arbeitet. Und das wollte ich machen, darum habe ich noch Landwirtin gelernt. Und weil das so ein grüner Beruf ist, wie Winzerin, konnte ich in einem Lehrjahr das einfach nachholen. Ich konnte das dritte Lehrjahr einsteigen. Und musste ein bisschen Gas geben, dass es gut ist rausgekommen mit den Prüfungen. Aber es ist gegangen in einem Jahr und es hat sehr gefeckt, weil ich eben die Viehwirtschaft noch ein bisschen besser kennenlernen
konnte. Genau. Und nachher hast du gefunden, es reicht eigentlich immer noch nicht. Dann hast du eben deinen Wunsch erfüllt und bist an die Fachhochschule gegangen. Um die Agrarwissenschaften auch noch so von der theoretischen Seite ein bisschen besser lernen zu können. Mhm. Und warum hast du das noch angehängt?
Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat mich das gepackt, das Studium. Und im Nachhinein, der inhaltliche Stoff, den ich dort mitgenommen habe, ist sicher zum Teil schon wertvoll gewesen. Es gibt eben noch mal neue Zusammenhänge. Man kann noch mal ein bisschen tiefer eintauchen in die Materie. Was aber jetzt an dieser HFL, das ist die Hochschule für Agrarwirtschaft vor der Bernischen Fachhochschule, dort vor allem mitnehmen konnte, ist ein riesen Netzwerk. Es gibt einfach eine Fachhochschule in der Schweiz, die das anbietet, nebst der ETH, nebst dem ETH-Studium. Und da konnte man sich auch schnell mega gut vernetzen und da profitiere ich fast täglich von dem Netzwerk, das ich mir während dem Studium aufbauen konnte. Bin ich sehr froh.
Lernt man dort wieder primär die Agrartechnologie kennen oder lernt man halt auch umgehen mit einem Hof, wie man den finanziert und nachher, vor allem, wie man Subventionen holen vermutlich. Habt ihr übrigens im Weinbau profitiert auch von Subventionen?
Also die Subventionen gibt es ja nicht mehr. Die sind im 92 abgeschafft worden und mit Direktzahlung ersetzt worden.
Darf ich die Frage wiederholen? Profitiert ihr von Direktzahlungen?
Ja, wir profitieren von Direktzahlungen. Bei den Spezialkulturen, das ist Gemüse, Rebbau, Obstbau, sie sind sehr tief. Also viele Betriebe würden wahrscheinlich freiwillig auch verzichten, wenn sie könnten. Aber ja, wir profitieren auch
und von den Direktzahlungen. Und beim Wein, also bei den Reben?
Eben, bei den Reben sind sie wirklich nicht hoch. Die gehören auch zu den Spezialkulturen. Ja, da reden wir ja, wirklich von vielleicht um die 10'000 Franken bei so einem Standardbetrieb, würde ich jetzt sagen.
Insgesamt?
Von so 5 bis 6 Hektaren, ja.
Was heißt 5 bis 6 Hektaren? Muss ich mir das vorstellen? Was ist ein normaler Betrieb?
So eine Existenz ist in der Schweiz etwa 4 Hektaren möglich, würde ich mal behaupten. Über den Daumen.
Das ist sehr, ja sehr einfach. Eine ganze Familie, die dem lebt, oder? Deine Eltern leben davon, du bist jetzt auch dabei, deine Geschwister die sind dabei.
Ja, genau. Also uns kann man halt eben genau nicht so vergleichen mit den Familienbetrieben, die einfach ihre eigenen Weine machen von ihrer eigenen Fläche. Wir tun viel einfach verarbeiten, wir tun auch Wein handeln. Und darum, ja, schwierig vergleichbar mit so einem ganz klassischen Winzerfamilienbetrieb.
Ich habe erwähnt, du bist mit 14 bist du der jungen SVP beigetreten. Also mit 14 ist man normalerweise noch am Giggeln. Mädchen giggeln miteinander und Buben die weiss nicht was, kämpfen miteinander.
Man kann auch jungen SVP giggeln.
Ah, ist gut. Du hast dich aber entschieden, dort schon mitzureden. Ich nehme an, dass du auch damals die Jüngste bist, der jungen SVP. Das ist ja schon fast Kindergarten-SVP mit 14. Also nicht, ich rede jetzt nicht vom Inhalt, sondern so jung. Also du hast einfach alles sehr, sehr, sehr schnell gemacht. Wer hat dir die junge SVP geschickt?
Ja, eigentlich niemand. Also ich muss vielleicht ein bisschen vorausschicken, ich war nie mega engagiert in der jungen SVP. Also ich hatte nie ein Ämtchen oder so. Ich war dort einfach Mitglied, weil man mit 14 noch nicht klassische SVP.
Aber weißt, wie kommt man mit 14 überhaupt dazu? Ja. Bist du mit dem Papi mitgegangen oder so? Oder?
Nein, also ich bin schon in sehr bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen. Meine Eltern waren aber nicht Parteimitglied gewesen. Ich bin dann wegen einem Schulvortrag an einer Delegiertenversammlung von SVP Kanton Bern. Und das hat mich völlig in Band gezogen.
Aber die haben das gut gemacht in diesem Fall?
Echt, weil wenn man das näher so miterleben darf, wie Politik in der Schweiz stattfindet und das geniale System hautnah sieht, wie da Leute die Hand aufheben, Parolen fassen, argumentieren, miteinander reden in so einem Saal. Und das hat mich höllen fasziniert und darum bin ich heim und Mitglied geworden. Und der Weg weitergegangen für mich ist dann eigentlich sonst in der klassischen SVP, in Anführungszeichen. Ich bin zuerst Sekretärin geworden von unserer Ortssektion und dann bin ich auch Vizepräsidentin und auch Sekretärin geworden in unserem Wahlkreis. Also ich habe doch so eine Tour schon durchgemacht, ich habe einfach früher angefangen und vielleicht bin ich ein bisschen schneller durch, aber dann hat es mich einfach in die Band gezogen, oder wie man so schön sagt, der Ärmel eingenommen.
Die SVP sagt, 10 Millionen in der Schweiz ist genug.
Genau.
Es hat gar keinen Platz für mich. Egal, ob jetzt das Inländer oder Russländer sind, einfach wenn wir 10 Millionen Menschen sind, dann hat es keinen Platz mehr auf der Strasse, es gibt keine Wohnungen mehr. Die Skilifte in den Tourismusorten sind einfach gefüllt, es geht einfach nicht. Parkhäuser sind immer nur noch voll. Mhm. Das heisst, die Menschen regen sich den ganzen Tag nur noch auf und zahlen in eine Infrastruktur her, die immer wieder teurer wird. Also man hat eigentlich nachher zuletzt nicht einmal mehr etwas im Kessel. Also einfach nur noch eine Katastrophe. Das sagen die. Und jetzt kommen die Gegner und sagen, das ist ein völliger Humbug. Erstens hat es noch viel mehr Platz in der Schweiz. Die Grenze ist völlig unnatürlich gewählt. und wenn wir das nicht machen, wenn wir das machen, also die 10 Millionen Begrenzung würden machen, dann haben wir nachher niemand mehr im Spital, der arbeitet. Und du auf dem Bauernhof hast auch keinen mehr, der dir hilft. Und in den Rebbergen hilft sowieso keiner mehr mit. Etc. Also es gibt nur noch einfach eine grosse Katastrophe. Jetzt, wem sollen wir jetzt eigentlich glauben?
Also ich glaube, die Fakten sprechen für sich. Da muss man jetzt nicht irgendwie einen grossen ethischen Diskurs anfangen. Man kann einfach die Zahlen anschauen. Man hat Personenfreizügigkeit eingeführt und gesagt, das ist die grosse Lösung gegen Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel ist Jahr für Jahr schlimmer geworden und hat sich überhaupt nicht verbessert. Diese Fragestellungen darf man heute schon fast nicht mehr stellen. Ich bin letzte Woche mit dem Auto von Bern, also von Kissen, von daheim, in die Ostschweiz gefahren. Ich hatte anderthalb Stunden länger. Ich bin heute Morgen losgefahren. Ich hatte auch eine Stunde länger. Also, da muss man nicht mega weit schauen, um herauszufinden, was stimmt und was nicht stimmt.
Aber warum,
ich glaube, es
warum
ist so
geht
logisch,
jeder
dass der Platz begrenzt
auf die Strasse mit seinem Auto? Oder? Wieso bist du nicht in den Zug gehockt?
Ich fahre manchmal Zug, aber der Zug ist eben auch so voll.
Aber da muss schon noch ein bisschen etwas leiden, oder? Es müsste nicht jeder mit seinem Auto, oder die meisten Autos schon so, oder? Es ist einer allein drin, oder?
Es muss nur etwas leiden, wenn wir mehr Platz bekommen für die Infrastruktur, ganz klar. Ja, klar, könnte man irgendwie Sharing-Konzept auch noch fördern, etc. Aber das soll doch einfach im individuellen Geist sein von jedem Einzelnen, ob er jetzt das Auto nehmen oder mit dem Zug nehmen will. Und der Staat hat einfach nicht vorgeschrieben, was sie bevorzugen soll, nur dass wir genug Platz haben.
Jetzt unabhängig von dieser 10-Millionen-Initiative, wenn wir über den Verkehr schnell reden. Mhm. Wir haben ja darüber abgestimmt, ob wir die Autobahnen ausbauen, in Begriffen in deiner Region, wo es um Wankdorf vorne und hinten wäre gegangen, wo das ausgebaut worden wäre, haben wir ja eine Problematik, dass man nicht an moderne Technologie gedacht hat. Also für mich ist das völlig zu kurz gekommen in dieser ganzen Abstimmungsdiskussion. Man hätte ja mal der ETH können sagen, wie würde das aussehen, wenn auf der Autobahn alle nur noch 90 fahren, alle haben Technologie im Auto, wo sie Schnauze nach Schnauze fahren. Ich kann wirklich im Prinzip die Hände vom Steuerrad wegnehmen und ich kann arbeiten oder ich kann Zeitung lesen oder irgendetwas. Weil die Autobahn ist ja rein technisch gesehen nicht so wahnsinnig kompliziert. Gerade die Schweiz, wo ja ein Technologieland ist, hätte ja dort eine Vorreiterrolle spielen können. Hätte ja können mit Google und Apple und Amazon und wer sie alle sind und vielleicht ein paar tolle Schweizer und eben mit der ETH zusammen können sagen, wie bringen wir das viel, viel schneller her, dass ein Fahrzeug zwar immer noch individuell fahren kann, muss es ja logisch, oder? Weil er geht ja von der Autobahn weg und dann kommt halt noch ein Deutscher oder so, kommt auch noch in die Schweiz und der hat das vielleicht nicht. Aber wie bringen wir das her, dass wir vielleicht Spuren machen könnten, wo keinen Stau mehr haben. Absolut keinen Stau mehr. Ohne, dass wir nur einen Sack Zement anlegen und Beton anrühren, um nochmal die Strasse zu vergrössern und zu verbreitern. Die Diskussion ist nicht geführt worden. Warum habt ihr jetzt das zum Beispiel im Nationalrat nicht angestoßen?
Ja, ich glaube, jetzt die Engpässe, die man hat korrigieren wollte, sind einfach so omnipräsent und muss man so schnell angehen. Das wäre nachher gewesen.
Darf ich da auch noch schnell etwas zwischenfragen? Ja. Ich muss jetzt einfach, oder? Ja. Ich meine, die Bauerei, die wäre etwa 10, 15 Jahre gegangen, oder?
Ja, das ist so.
Und du redest das.
Aber wie lange die Ausarbeitung von diesem neuen System geht, bin ich nicht ganz sicher, ob man die in einem Jahr parat hat. Aber ja, also vielleicht zum ein bisschen ausholen. Die Vorlage war nicht perfekt gewesen. Da sind wir uns völlig einig. Man hat dann auch noch das Welschen-Projekt reingenommen, in der Hoffnung, es wird mehrheitsfähiger, aber die Vorlage ist die Botschaft an sich ist nicht vollkommen gewesen, wie man sie gerne hatte. Und dass man es gesamthafter muss angehen muss, das ist für mich auch klar, dass man eben genau so solche Aspekte muss einbeziehen künftig. Da bin ich bin ich völlig einverstanden. Und das macht man ja jetzt so. Man hat auch die Vorlage, der Albert Dösti hat die müssen übernehmen von seiner Vorgängerin für Simonetta Sommaruga. Man hat das Beste müssen probieren rauszuholen. Und wir müssen immer für eine bessere Infrastruktur für die Wirtschaft herstehen. Das ist für mich undiskutierbar. Dass es aber auch andere Wege gibt, das sehe ich auch ein. Und das versucht man, glaube ich, so. Der Albert Dösti hat ja jetzt gerade mit der ETH zusammen versucht, so ein neues Gremium aufzubauen. Ob das zu Guldigen von mir ist, weiß ich nicht. Aber es ist jetzt ein Versuch, wo man eben genau so Sachen einbezieht und jetzt das Ganze nochmal neu angeht, gesamtmobilitätskonzeptmässig und nicht nur allein auf die Autobahnen und Nationalstraßen fixiert. Und darum geht man jetzt hoffentlich in diese Richtung. Also ich bin da gar nicht... Ich würde es gar nicht verneinen.
Also du hättest auch nichts dagegen, wenn du einbiegen in die Autobahn rein und dann kannst du die Hand vom Steuer annehmen. Dann fährst du einfach nur noch 9. Das geht einfach. Ja. Aber es ist eigentlich wurscht, oder? Dann hast du halt 10 Minuten länger für neu her. Dort wärst du zu haben dafür.
Ich fände es auch spannend, das mal zu testen und zu schauen, wie das funktioniert. Ob es die gute Lösung wäre am Schluss, da bin ich sicher, wäre ich sicher kritisch, aber ich wäre sehr offen für solche Sachen.
Aber das haben wir ja eine tolle ETH, die mit Physikern und Mathematikern das simulieren und überlegen, ob das funktionieren würde. Und dann könnte man vielleicht eine Technologie bauen, weißt, eine Aufrüstungstechnologie. Also die meisten Fahrzeuge haben ja die Abstandswarnungen drinnen. Jetzt die Frage ist, wie viel muss man aufrüsten, damit auch ein mittelalterliches Fahrzeug dort überhaupt noch mithalten könnte? Oder geht das nur mit ganz, ganz neuen Autos? Das wäre eine Frage. Also, die 10-Millionen-Initiative, ich hatte die unterbrochen und du hast gesagt, ich muss eigentlich gar nicht argumentieren, weil jeder sieht ja selber, was los ist.
Genau, ja. Eben, ich glaube wirklich im Alltag, sei es jetzt, ob man auf Zug fährt oder auf der Autobahn unterwegs ist oder ob man eine Wohnung sucht oder vielleicht sogar ein Einfamilienhäuschen wegkaufen, man merkt es, der Platz ist in der Schweiz beschränkt. Man merkt es zum Beispiel sehr gut an den Schulen. Das sehe ich 1:1 in unserem Dorf. Wir haben zu wenig Schulraum rundum in allen Gemeinden. Zu wenig Schulraum. Man muss Schulhäuser bauen, die Kosten. Überall werden die Steuerprozente erhöht. Also es ist wirklich omnipräsent, dass da viel mehr Leute in die Schweiz reinkommen. Im Jahr fast der Einzugsraum bei uns, Thun, Steffisburg, Heimberg, Quatt etc. Also riesen Ballungszentren,
also die da jährlich 80'000, oder?
Wo wir ja, haben, oder? Je nach Jahr, ja. Genau, aber auf jeden Fall kommen sehr viele Leute jährlich zusätzlich in die Schweiz und die brauchen Platz. Also das kann man nicht schönreden. Und mit dem müssen wir lernen umgehen oder eben auch lernen Grenzen setzen.
Also woher kommt die Zahl 10 Millionen? Es könnte ja 9,9 Millionen sein oder 10,1 Millionen.
Könnte so, ja, aber es klingt einfach weniger schön. Ja, 10 Millionen sind einfach eine Grenze, die man mit dieser Initiative niederschreibt. Jemand muss sie setzen. Von mir aus könnte man so bei 9,5 Millionen setzen. Es ist eine Zahl, die man hat genommen, wo man sagt, einfach, dort ist schon mal genug.
Also haben alle relativ viel Ehrfurcht vor dieser Initiative, weil wenn sie angenommen wird, dann geht das relativ rassig nachher. Oder? Weil wir sind ja jetzt bei 9 Millionen Schweizer, glaube ich. Mhm. Also die 10 Millionen wären wahrscheinlich sehr schnell erreicht. Mhm. Und das Ziel ist dort bei der Initiative ist bis 2050 und vermutlich wird das viel schneller erreicht als 2050.
Ja, ganz sicher. Man hat ja gesagt, 9 Millionen frühestens 2030. Das ist noch nicht so lange, wo man das versprochen hat.
Und jetzt haben wir es.
Voilà, so schnell ist es gegangen. Ja.
Aber habt ihr nicht die Konsequenzen durch überlegt? Oder
ja,
das gemacht
hat? Definitiv. Also, sie sind auch mega human. Wenn die 10 Millionen Grenze erreicht ist, dann müssen wir mit der EU über Personenfreizügigkeit reden. Und falls man gar keine Lösung findet, dann müssen wir dann aus der Personenfreizügigkeit aussteigen. Aber das ist ja also sehr human. Man könnte ja schon heute eigentlich der EU anrufen und sagen, hey, die Zuwanderung ist too much. Wir hätten so eine Schutzklausel, wie man heute so gerne davon redet, längstens bei unserer Verfassung und auch in den bilateralen Verträgen festgelegt, aber man macht es einfach nicht.
Was hast du für eine Idee? Wie kommt das raus? Wird die Schweizer Bevölkerung euch dort folgen?
Ja, man ist natürlich immer ein bisschen in den Bubbles unterwegs. So wie ich jetzt unterwegs bin, habe ich schon das Gefühl, das Problem ist wirklich omnipräsent bei der Bevölkerung und ich habe ein sehr gutes Gefühl für die Initiative, dass die eine Chance hat. Man merkt so an der Angst vom politischen Gegner, oder? wie fest dass man die Initiative befürchtet und wie man da jetzt auf das Timing schaut und versucht, noch hier einen Ausweg zu finden oder dort. Das zeigt meistens, dass auch dort angekommen ist, dass das Problem eben
nicht mehr wegzureden ist. 2020 hat er die Begrenzungsinitiative gebracht, verloren. Mhm. Und wo ist der Unterschied eigentlich zwischen der Begrenzungsinitiative und der 10-Millionen-Initiative? Eigentlich nichts, oder?
Ja, ich glaube, das Problem wird einfach immer präsenter. Ja, und man muss immer wieder dranbleiben oder dafür kämpfen.
Aber sicher ist es immer geil. 2020 verloren und jetzt kommt man schon wieder
Ja, lustig, wie man jetzt hier von Stürmerei redet, aber bei all diesen Umweltthemen, wo wir zwischenzeitlich etwa 10 Mal darüber abstimmen mussten, ist es keine Stürmerei. Ich würde jetzt mal behaupten, wir sind echt ziemlich konsequent politisch unterwegs und das Thema immer wieder thematisieren. Wir haben ja auch die Massiveinwanderungsinitiative, die das eigentlich alles schon längst geklärt hat.
Das eine ist ja die Zuwanderung von der EU und das andere ist der Asylbereich. Mhm. Der Asylbereich ist einerseits die Zuwanderung von Einzelpersonen und das andere ist nachher der Nachzug von der Familie, der doch auch ein gewisses Gewicht hat. Was ist jetzt für die SVP eigentlich wichtig? Beides zusammen? Oder sagen wir jetzt, eigentlich primär sind die Leute von der EU, die reinkommen, die sind langsam ein bisschen viel. Oder ist es der Familiennachzug bei Leuten, die Asyl bekommen haben?
Also zahlenmässig ist klar, ist die Wirtschaftsmigration oder wie man auch immer dem will sagen, Zuwanderung über Personenfreizügigkeit ist sicher der grosse Brocken, oder? Wo wir müssen stark gewichten müssen. Was den Asylbereich angeht, dort, sehe ich zwei Probleme. Sicher einerseits der Familiennachzug, gerade von solchen Leuten, die eigentlich einen abgewiesenen Asylentscheid haben, also die sogenannte vorläufig aufgenommen, die eigentlich keinen klaren Asylgrund haben und sogar noch die Familie können nachziehen können. Dort müssen wir sicher ganz streng hinschauen, das kann so nicht weitergehen. Und gleichzeitig die kriminellen Asylbewerberinnen und Asylbewerber, dort sind so die Hauptfokuspunkte, würde ich jetzt mal behaupten.
Wirst du konfrontiert durch den Tag von diesem Problem? Ist das für dich persönlich auch ein Problem? Sagst du, es wird viel Deutsch geredet oder Französisch geredet, also nicht Welsche, sondern Franzosen, die in die Schweiz reinkommen? Oder es ist ja wirklich im Asylbereich sind einfach viel zu viele Leute, also ich bin schon angegriffen worden. Mhm. Hast du schon mal eigentlich selber ein Problem gehabt mit dem?
Also mit der Migration an sich, dass Leute in die Schweiz kommen können, arbeiten, weil sie hier sich ein besseres Leben erhoffen oder eine gute Stelle finden etc., da habe ich kein Problem damit. Das ist einfach eine Frage vom Mass. Es braucht auch Leute in der Wirtschaft, da sind wir uns alle einig. Es gibt verschiedene Arbeitsplätze, die von Schweizern nicht mehr wahrgenommen werden, wo wir auf eine gewisse Migration angewiesen sind. Das muss man vielleicht auch immer wieder klarstellen. Das ist auch völlig klar, das wollen wir nicht komplett unterbringen. Es ist einfach eine Frage vom Mass, wo wir erleiden mögen. Im Asylbereich, und dort spüren es natürlich auch im Alltag, eben, wie ich jetzt vorher die Beispiele habe erzählt, dass einfach mehr Leute in der Schweiz sind, das spürt, glaube ich, jeder. Asylmässig finde ich schon, gerade so die richtig grausigen Schlagzeilen kommen immer wie näher. Es tut einem schon bedrücken. Ich höre auch in meinem Umfeld immer mehr junge Frauen, die sich Sorgen machen. Ich bin einmal nach der Albis-Gütli-Tagung bin ich im Berner Bahnhof durch die Stadt noch gelaufen, zweimal richtig blöd angefühlt worden von Leuten mit klarem nordafrikanischem Hintergrund.
Sind die gegen dich gekommen, weil sie wussten, dass du SVP-Nationalrätin bist?
Nein.
Also weil sie sagen, okay, du bist sowieso
junge
gegen uns.
Junge Frau, die allein durch die Stadt läuft.
Punkt.
Ja.
Okay.
Und das ist schon speziell, wenn die Berner Polizei mir vorgibt, ich soll keinen Schmuck mehr tragen am Abend. Also so Sachen. Ja, da sind wir davon betroffen und das wollte ich nicht.
Es kommt preisgünstiger. Also für die Freunde kommt das viel preisgünstiger.
Das ist so.
Machen wir noch ganz einen anderen Punkt rasch. Im Moment in Europa hält sich ja niemand mehr an die EU-Regeln. Mhm. Die EU sagt ja Maximum Schulden 3% vom Bruttoinlandprodukt. Die Franzosen haben sich noch gar nie daran gehalten. Die feiern jetzt irgendwie das 52. oder das 53. Jahr rote Zahlen. Und es ist ja schon lächerlich auf eine Art, wenn man Vorgaben macht und eigentlich nach dem Motto, musst du dich nicht daran halten, aber auf dem Papier steht es drauf. Deutschland ist, wenn wir sagen, lang ein verlässlicher Partner gewesen, auch für uns. Jetzt geht man von einer Billion, die einfach neben dem klassischen Budget durchgeführt wird. Man hat von 500 Milliarden Euro, die in die Armee fließen sollen. Es gibt Panzer ohne Ende. Das. Und 500 Milliarden ungefähr Infrastruktur, Logistik etc. Und das wird neben dem klassischen Budget durchgeführt. Also es gibt sogenannte Sondervermögen und es gibt Sonderbuchhaltungen. Also ganz super ist das mit der Armee. Alles, was über 1% ist, muss nicht mehr irgendwie vernünftig argumentiert werden. So, wie das funktioniert, habe ich eigentlich nicht begriffen. Oder ist es einfach noch 2, 3 oder 4% oder was es auch immer ist. Also, es ist völlig absurd. Der Merz hat sich seine Partner gekauft mit dem. Mhm. Man hat ja den Grünen sogar noch 100 Milliarden versprochen. Einfach so schnell, oder? Das ist so, wenn ich vielleicht am Sohn sage, willst du noch ein Glas? Und dann gebe ich ihm noch 10 Franken, damit er an den Glasstand gehen kann. So kommt mir das vor. Wie stark ist unsere Schuldenbremse aufgrund von diesen Vorbildern in der EU eigentlich in Gefahr?
Gute Frage. Also ich glaube, im aktuellen Parlament, das wir in der Schweiz haben und mit der Entwicklung, die ich sonst in der Schweiz momentan mit den politischen Mehrheiten beobachte, ist die schon noch ziemlich steil gemeißelt. Wir haben eine gute bürgerliche Mehrheit für die Schuldenbremse, wobei es ja immer wieder probiert wird, auch im jetzigen Parlament. Ich denke an den Vorschlag aus dem Ständerat, wo man auch hat versucht, Gelder Schuldenbremse nebendurch zu schleichen, indem man noch ein bisschen mit der Ukraine auch noch argumentiert hat und für die Armee natürlich Geld hat wollen gewinnen. Und da müssen wir auch Sorge haben dazu. Wir müssen den Finger immer wieder drauf haben. Aber gerade jetzt aktuell sehe ich noch nicht eine Riesengefahr, wobei ihr könnt mich dann behaften. Vielleicht mache ich da eine falsche Prognose.
Die Armee soll ja auch in der Schweiz aufgerüstet werden. Für das haben wir ja jetzt einen neuen Bundesrat bekommen. Die von der SVP hat wahrscheinlich lieber euren Bauernpräsident gehabt. Und der Bauernpräsident wäre ja der Bundesrat geworden. Und dann hat der Bauernverband einen neuen Präsident gebraucht. Und dort habe ich gesehen, auf der Liste bist auch du drauf gesehen, oder? Ja. Also jetzt, das hat man sich jetzt mal vorstellen. Schnell durch einen Grossrat durch, dann ganz schnell in den Nationalrat rein. Und nachher noch die wirklich jüngste Präsidentin vom Bauernverband in der Schweiz, was je gegeben hat. Hat es überhaupt schon mal eine Frau gegeben? Wahrscheinlich nicht, nein, oder? Also, sie wärst nicht nur jung gewesen, sondern du wärst auch noch gerade eine Frau dazu gewesen. Hättest du das Amt angenommen?
Ja, es ist jetzt aufgezählt worden, wie viele Fakten, dass da neu wäre auf den Tisch gekommen. Ich weiss nicht, ob der Bauernverband für das parat wäre. Für U30 und weiblich.
Also, es ist noch cool, oder? Das ist noch cool. Also, du bist Winzerin, oder? Mhm. Du hast eine Bauernlehre gemacht. Mhm. Du hast ein Agrarstudium hinter dir. Sorry, also viel mehr geht fast gar nicht mehr. Du verstehst etwas von der Buchhaltung, du verstehst etwas eben von Sprache. Du kannst reden mit den Leuten. Du wirkst gut am Mikrofon. Du wärst wahrscheinlich schon eine gute Vertreterin für die Bauern.
Ja, ich weiß nicht, ob das alle würden gleich sehen. Also, es ist sicher, wenn ich jemals müsste, so einen Verband führen, national, wo ich voll dahinterstehe und mich übermässig dafür einsetzen wollte, wäre es sicher am ehesten der Bauernverband. Ich habe ja kurz noch dort gearbeitet. Ich habe sehr viel Verbindung zu diesen Anliegen und könnte auch ohne mich irgendwie zu verbiegen, dort dafür einstehen. Ob das jetzt schon nachher wäre, bin ich nicht so sicher, aber...
Also 28 wird der Markus Ritter, glaube ich, so oder so gehen. Mhm. Ist ja nicht mehr so wahnsinnig weit weg. Also da müssen jetzt die Ersten schon anfangen scharren und anfangen, sich mal äußern und zeigen, dass sie fähig wären, das zu machen. Und du hast schon eine gute Grundlage für das, oder?
Ja, eben. Du merkst jetzt, wie ich eine Frage versuche
auszuweichen. Das umzuschiffen. Aber du verstehst,
wenn man das geschaut und gemacht und da wird, das ist sicher Fakt. Das wird einiges diskutiert bezüglich in den bürgerlichen Kreisen. Ob es jetzt für mich das wäre oder nicht, das ist im Moment auch schwierig einzuschätzen. Ich bin halt wirklich 28 noch und die nächsten 3 Jahre sind für mich noch sehr offen, wie sich die entwickeln. Sei es jetzt im Betrieb, vielleicht auch familienmässig etc. Darum versuche ich mich da jetzt nicht sehr auf so eine Vorstellung zu fokussieren etc. Das kommt Zeit, kommt Rat.
Aber die Diskussion, die läuft im Bauernverband?
Die läuft, ja.
Und gibt es solche, die sagen, ich will es unbedingt werden? Es gibt ja Vizepräsidenten zum Beispiel.
Ich glaube im Moment nicht.
Also man ist noch ein bisschen
ruhig. Es gibt sicher verschiedene, die mit dem Gedanken spielen, aber es tut sich jetzt nicht mehr führen.
Katja Riem, die jüngste Nationalrätin bei mir hier am Mikrofon. Wir haben noch eine Minute. Wenn du jetzt junge Leute für die Politik begeistern willst, was müssen die machen?
Einfach anfangen. Es gibt so viele Chancen in unserem Land, sich am politischen System zu betätigen, sei es in Vereinen, in Ortssektionen, in Verbänden, in lokalen Verbänden. Jeder hat wirklich die Möglichkeit, sich irgendwo zu engagieren. Aber man muss einfach mal anfangen.
Also man muss anfangen. Man hat ja vielleicht eine gewisse Schwellenangst, oder? Also ich bin jetzt vielleicht zu haben, interessiere mich ein bisschen für Politik und jetzt müsste ich plötzlich da bei der SVP, bei der FDP, bei der SP einfach mal da mich melden und in eine Sitzung gehen. Das ist vielleicht nicht ganz einfach.
ja, Mut haben, das zu machen. Weil ich kann euch garantieren, da ist man immer willkommen als junge Person in der Politik. Da stehen die Türen wirklich mehr als offen. Und ja, Achtung, fertig, los.
Katja Riem, ganz herzlichen Dank für den Besuch bei Aktivradio. Toi, toi, toi als Nationalrätin. Und dann ab 1928 als neue Bauernverbandspräsidentin.
Toi, toi. Merci vielmals.
Aktiv Radio Interview.